Gut, preis dem Herrn. Seid ihr bereit fürs Wort Gottes heute Morgen? Okay. Alles klar, ich versuche das auf 40 Minuten Fernsehformat zu bringen, weil ich im ersten Gottesdienst schon zu lange gemacht habe. Egal, wenn, dann schneiden wir was raus. Wir wollen euch nichts vorenthalten, sondern ich will mehr sagen in weniger Zeit. Das ist, wie gesagt, naja, nun gut, preis dem Herrn. Hoffen wir fürs Beste, glauben wir das Beste. Amen. Lasst uns nochmal beten miteinander. Vater, wir danken dir, dass du heute Morgen hier bist, dass du zu uns sprichst, Herr. Dass du ein Wort für jeden Einzelnen von uns hast, Herr, vom Thron. Vater, wir machen deswegen unsere Ohren auf und wir bekennen, wir brauchen da Hilfe beim Hören, genauso wie beim Reden. Und deswegen danken wir dir, Herr, für deine Wirksamkeit heute Morgen in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Okay, gut, dann legen wir los. Also, schön, dass ihr da seid, auch schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir heißen die Online-Familie herzlich willkommen. Amen. Gut. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, nach der Finsternis, Doppelpunkt, Licht. Nach der Finsternis, Licht. Preis dem Herrn. Nach der Finsternis, Licht. Wisst ihr was? Wir wissen von Gott rein überhaupt gar nichts, wenn er sich uns nicht offenbart. Stimmt das oder stimmt's? Stimmt, ne? So, du weißt nichts von Gott, wenn er sich dir nicht offenbart, wenn er nicht irgendwie ein Zeichen gibt, wenn er nicht was sagt oder sich sonst wie zu erkennen gibt, dir in irgendeiner Form erscheint oder sonst was. So haben die Leute also alle möglichen Gedanken jetzt sich zusammengesponnen über Gott. Manche sind intelligent, manche sind eher komisch. Aber Tatsache ist, dass keiner so richtig wusste, was Sache ist. Viele haben sich vor Gott gefürchtet. Manche fürchten sich immer noch. Andere haben sich gedacht, ach Gott, Gott ist so gut, Gott ist so kumpelmäßig gut. In Wirklichkeit wusste man nicht, wie Gott ist. Aber dann ist was Interessantes passiert. Oh, preis dem Herrn, was richtig gut ist. Gott hat seine Herrlichkeit abgelegt und hat sich in eine Umkleidekabine auf der Erde begeben. In den Mutterleib von Maria, preis dem Herrn. Und hat sich dort einen Leib aus Fleisch angezogen und ist ein Mensch geworden. Na? Gott ist Mensch geworden, ist Gott wirklich Mensch geworden? Ja. Schau, du liest nur einfach den Anfang vom Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dasselbe war im Anfang bei Gott, Vers 2 jetzt. Na, und dann geht's weiter. Durch dasselbe wurde alles, was geworden ist, und ohne dasselbe wurde nichts, was geworden ist. Okay, gut, also das Wort ist die Schöpferkraft. Ist der Schöpfer. Sehen wir es einfach so. Und dann geht's noch weiter. Wir gehen jetzt runter zu Vers 14. Da heißt, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater. Also, das Wort, das Gott war, hat sich einen Körper aus Fleisch angezogen und ist dann unter uns umhergegangen und hat uns gezeigt, wie Gott wirklich ist. Jesus ist Gott im Fleisch. Du sagst, ja, aber wie kann Gott gleichzeitig im Himmel sitzen und auf der Erde hier herumgehen? Genauso wie du mit deinem Kopf im Urlaub sein kannst und mit deinem Körper auf der Arbeit. Okay, schau, wir sind genauso wie im Bild Gottes gemacht, wir sind dreieinig. Wir bestehen aus Geist, Seele und Leib und Gott besteht aus Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und den Teil von Gott, den du sehen kannst in Ewigkeit, ist es der Sohn. Die anderen, ja, Heiliger Geist und den Vater zu sehen, ist was anderes. Gut, aber wir halten mal fest, Gott ist Mensch geworden, das ist wunderbar. Die Finsternis ist zerrissen und Gott hat Licht gegeben, so ist er wirklich. Er meint's gut mit den Menschen. Hat Jesus irgendjemanden umgebracht? Nein. Was hat er stattdessen gemacht? Er hat Tote wieder auferweckt. Er hat Sachen getan, die nur Gott tun kann. Probier mal einen Toten aufzuwecken. Wer hat schon mal einen Toten gesehen? Wer hat schon mal probiert, einen Toten aufzuwecken, außer mir? Ja, ich stand schon an Krankenbahn da, vor wirklich toten Leuten und habe mir gedacht, Jesus in mir, aber die Wahrheit ist, der Herr hat mir das Signal nicht gesendet, ich soll das machen. Ja? Dann stehst du natürlich irgendwann ein bisschen blöd da. Ja? Aber bei Jesus ist es prima gewesen, bei dem hat es funktioniert. Jesus hat jedes seiner Gebete erhört bekommen. Er hat gesagt, Vater, vom Grab von Lazarus, sagt Jesus, Vater, ich bete jetzt aber eigentlich nicht für mich hier, ich müsste das gar nicht, sondern nur für die, die hier rumstehen, damit sie erkennen, dass du hier mit dabei bist und dass es deine Sache ist, dass wir hier richtig dick befreundet sind, dass wir eins sind, dass du mich immer hörst. Danke, dass der Lazarus auferwächst quasi und dann, Lazarus, komm mal vor und das passiert dann, preis dem Herrn. Gut, ich sehe schon, mit meinem Fernsehformat wird das nichts. Müssen wir halt schneiden, müssen wir schauen. Egal jetzt. Aus Finsternis oder nach der Finsternis kommt Licht. Wenn du jetzt in einer Finsternis drinnen steckst, in einem finsteren Moment deines Lebens, ob das jetzt Krankheit ist, ob das jetzt Corona ist oder nicht, völlig egal. Auf jeden Fall empfindest du, du bist da in einer großen Dunkelheit diesbezüglich. Ob das einsamkeitsmäßig ist, niemand mag dich oder scheint dich zu mögen, ob du keine Arbeit hast, wie auch immer, wenn du gerade in einem dunklen Moment bist in deinem Leben, dann sagt Gott dir heute Morgen, und es ist meine Botschaft heute Morgen, dass es Licht gibt für dich. Nach der Finsternis kommt Licht, wenn du mit Jesus durch diese Finsternis gehst. Du kannst auch ohne ihn gehen und selbst Mitleid haben und dich beschweren und so weiter, aber so funktioniert es nicht. Wenn du möchtest, dass aus deiner Finsternis Licht hervorbricht, dann musst du die Sache Gott übergeben. Dann musst du Gott in dein Leben bitten und dann macht er was, was du nicht kannst, nämlich Licht bringen. Ja, wunderbare Sache. Okay, gut, wie komme ich jetzt drauf? Naja, ich habe ein bisschen in die Weihnachtsgeschichte hineingeschaut und in die Geschichte von Maria und Josef. Und es ist wunderbar, dass Gott Mensch wird, aber das war ja ein wirkliches, echtes, richtiges Drama seiner Zeit. Da haben wir also eine junge Frau namens Maria in Nazareth, die ist zwischen 15 und 20 Jahren alt, noch nicht verheiratet, aber immerhin verlobt. Und sie tut ihre tägliche Arbeit, was sie macht, sie spült ab oder bügelt oder sonst was. Und plötzlich geht die Tür auf und ein Engel tritt ein und sie merkt die veränderte Atmosphäre und sie dreht sich um und sie sieht einen Engel. Der Engel Gabriel steht da und sagt, fürchte dich nicht, Begnadete. Nicht Begnadigte, weil sie hat nichts angestellt, sie muss nicht begnadigt werden, sondern Begnadete. Fürchte dich nicht, Begnadete, der Herr ist mit dir. Und sie erschrickt und sie ist ganz bestürzt über diesen Gruß. Da kommt ein Engel, sie sieht, dass das ein übernatürliches Wesen ist. Und der Engel, der nennt sie eine Begnadigte und Gott ist mit ihr. Sie hat Wohlgefallen bei Gott gefunden. Das ist wunderbar. So hat sie das noch gar nicht gesehen, sich selber, ja. Sie hat halt ihr Leben so gelebt und Beste daraus gemacht und überhaupt. Und jetzt kommt plötzlich ein Engel Gottes und der nennt sie so. Und er sagt zu ihr, fürchte dich nicht, sei nicht bestürzt, denn du wirst schwanger werden und einen Sohn bekommen. Dieser Sohn, der wird der Messias, der Christus sein. Und er wird herrschen über Israel und zum Schluss über die ganze Welt. Wird richtig gut werden. Und Maria denkt sich, wow, wie kann das sein, da ich doch von keinem Mann weiß. Der Heilige Geist wird dich überschatten, seine Kraft wird über dich kommen und du wirst einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Und dann geht dieser Engel wieder. Und das war jetzt einerseits gewaltiges Licht von Gott, natürlich, aber gleichzeitig ist es auch eine vollkommen unmögliche Situation, in der dieser Engel sie gebracht hat. Hallo? Überleg mal. Maria ist also total begeistert, der Engel ist wieder weg, sie ist total ernüchtert. Sie hat jetzt das dringende Bedürfnis, das jemandem mitzuteilen. Aber wem soll sie das mitteilen? Josef, ich bin schwanger. Kommt nicht gut an. Er sagt, wie jetzt? Würde er sagen. Also ihm kann sie nichts sagen. Ihre Familie, erst recht nicht. Und ich sage mal ganz ehrlich, wenn sie zu mir gekommen wäre, also wenn zu mir eine Frau kommt und sagt, ich bin schwanger und das war der Heilige Geist, dann würde ich sagen, okay, gut, jetzt pass mal auf. Ja, und dann würde ich ihr was über psychologische Mechanismen und so weiter erzählen und dass sie der Wahrheit ins Auge sehen muss und so weiter und was denn die Wahrheit ist. Also dass eine Jungfrau ein Kind bekommt, das ist unter 7 Milliarden Geburten einmal passiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass es genau dir passiert, ist ziemlich unwahrscheinlich. Also ziemlich niedrig. Halten wir mal fest, sie kann mit niemandem drüber reden, sind wir realistisch. Sie kann mit niemandem drüber reden. Der Engel hat jetzt allerdings ihr mitgeteilt, dass die alte, verwandte Elisabeth, vorgerückt in ihren Tagen, dass sie auch schwanger ist, und zwar im 6. Monat. Sie, die unfruchtbar war die ganze Zeit, die hat jetzt die wird auch einen Sohn gebären. Johannes den Täufer. So, Maria hat niemanden, dem sie sich mitteilen kann, und ich will jetzt hier nichts unterstellen, aber Frauen haben ein größeres Mitteilungsbedürfnis als Männer. Sie möchte jetzt gerne mal mit jemandem darüber reden, aber sie kann nicht. Sie explodiert fast. Sie ist total begeistert von dem, was Gott mit ihr vorhat. Einerseits, andererseits ist sie völlig bestürzt. Bist du auch schon mal in einer Situation gewesen, wo du Gott erlebt hast? Vielleicht hast du dich bekehrt. Du kommst heim zu deiner Familie und erzählst denen brühwarm, du bist jetzt Christ und es ist wunderbar und die Bibel ist wahr und alles. Und die schauen dich nur an, wie wenn du was von Jungfrauengeburt erzählen würdest. Also wem ist es schon mal so gegangen? Ja, ich bin schon von christlichen Freizeiten heimgefahren als Jugendlicher. Ein junger Erwachsener, bin daheim gewesen und war gut drauf und überhaupt und es hat niemanden interessiert. Okay, der Herr wird dir, wie der Maria, jemanden geben, mit dem du dich austauschen kannst. Es wird in deinem Leben eine Person geben, musst du nicht mit ihr verheiratet sein, jetzt war die Maria mit der Elisabeth auch nicht, bitte, ja, mit der du reden kannst, die dich versteht. Gott hat jemanden. Okay, wir haben jetzt also die Dunkelheit der Einsamkeit. Ich habe was Gewaltiges erlebt und kann es niemandem mitteilen. Ein Maß an Finsternis. Aber der Engel hat auch einen Lichtstrahl gegeben. Elisabeth weiß was. Elisabeth hat denselben Engel gesehen, beziehungsweise nicht sie, sondern ihr Mann, ist jetzt egal. Sie ist schwanger, naja gut. Und Maria überlegt sich jetzt also, das Bügeleisen ist ausgemacht, sie ist ja verantwortungsbewusst, und sie geht jetzt ums Bügelbrett herum und überlegt sich, spinnt sie jetzt? Hat sie sich das nur ausgedacht? Oder ist es wirklich wahr? Sie kann mit niemandem darüber reden, was macht sie jetzt? Und nachdem sie offensichtlich reisefreudig ist, das kommt ihr später zugute, wandert sie runter, sofort in Eile, heißt es im Wort Gottes, runter in die Hügelgegend von Judäa. Dort wohnt nämlich die Elisabeth. Denn wenn der Engel wirklich gekommen ist, dann muss die Elisabeth im 6. Monat sein. Ja, und sie muss einen Haufen Sachen wissen und dann kann man sich austauschen und sie wird mich verstehen und überhaupt. So geht jetzt also die Maria mit Eile runter in die nach Süden, 120 Kilometer oder so, zur Elisabeth. Und sie ruft, als sie vor der Haustür steht, ruft sie, Elisabeth, bist du daheim? Und die Tür geht auf, pfumps, Elisabeth kommt raus. Und Maria denkt sich, ja, sie ist schwanger. Es ist wirklich ein Engel gewesen, er hat mir wirklich was erzählt, es ist alles im grünen Bereich. Und die Elisabeth ist aber überhaupt nicht nüchtern, ja, in dem Sinn, sondern der Heilige Geist hat sie erfüllt. Sie fängt an zu weissagen, ja. Sie sagt, was passiert mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Und Maria denkt sich, sie weiß, dass ich schwanger bin mit dem Herrn, mit dem Messias. Ich habe sie nicht erzählt, sondern der Geist Gottes hat ihr das erzählt. Wir sind auf derselben Wellenlänge. Wir verstehen uns. Ich habe jemanden, mit dem ich reden kann. Ich sage euch, das ging hin und her. Ja, 3 Monate lang. Und dann ist Johannes der Täufer geboren worden. Dann war die Maria wahrscheinlich noch dabei. Und dann war sie im 3. Monat. Also Maria. Elisabeth im 9. Ja, und da war jetzt fertig. Ich war wieder aus. Aber Maria, man sieht noch nichts. Aber sie merkt schon, ja, Hitzewallungen, ihr wisst schon, komischen Appetit, Lutschbonbons mit Hering und das dringende Bedürfnis, seine Ruhe zu haben. Also ich habe meine Frau nochmal interviewt, meine Agentin in diesen Dingen. Sie hat gemeint, 3. Monat sieht man nichts, 4. Monat muss sie den obersten Knopf von der Jeans aufmachen, weil man hat es dann doch gemerkt. Junior hat sich ausgebreitet. Und dann natürlich auch das Mädchen hinterher. Zur anderen Seite. Oh Mann, okay, gut. Jetzt pass auf. Jetzt muss Maria rauf in die Dunkelheit von Nazareth. Warum Dunkelheit? Weil Josef nichts weiß. Sie hat Josef nichts erzählt. Nirgendwo in der Heiligen Schrift steht, dass Maria dem Josef erzählt hat, was mit ihr passiert ist. Denn natürlich nicht. Wenn ich Josef gewesen wäre, ich hätte mir auch gedacht, oh Mann, die braucht Behandlung. Die muss mal dringend mit dem Rabbi reden. Was ist mit der los? Es steht nirgendwo, dass sie miteinander darüber geredet hätten. Es war durchaus möglich, mit der Braut vor der Ehe zu reden und so weiter. Die waren relativ frei, die Juden, in diesen Dingen. Im Gegensatz zu den Griechen und zu anderen Orientalen dann weiter östlich. Das war da ganz anders. Die Juden waren da relativ offen, relativ frei miteinander. Man konnte also da reden, aber Maria wusste, ich brauche gar nicht anfangen. Der glaubt mir das nie. Ich muss da jetzt darauf vertrauen, dass ich wirklich die Begnadete Gottes bin und dass Gott mit mir ist. Gott muss mit dem Mann reden. Ansonsten kann ich vergessen, ich brauche da gar nicht anfangen. Und sie hatte völlig recht, sie musste gar nicht erst anfangen. Vollkommen unglaubwürdig, totaler Quatsch. Ich bin schwanger vom Heiligen Geist. Nie im Leben. Okay, und Josef sieht, Maria ist anders, er sieht sie nach 3 Monaten wieder. Und er sieht, sie ist irgendwie anders. Hitzewallungen, Hering und Lutschbonbons. Da ist doch was im Busch. Und nach 4 Monaten muss er dann den obersten Knopf von der Jeans aufmachen. Maria. Und Josef merkt, sie ist schwanger. Sie ist schwanger und ich bin nicht der Vater. Große, große Dunkelheit. Größte Dunkelheit eines Mannes. Wenn du ein junger Ehemann bist oder vielleicht erst verlobt bist und deine Verlobte ist plötzlich schwanger, kommt nach 3 Monaten wieder, war 3 Monate weg und kommt nach 3 Monaten schwanger an, dann bist du sauer, dann bist du geladen. Dann bist du fertig mit der Welt. Wie kann mir die das antun? Jetzt, einerseits liebt er sie, andererseits hasst er sie. Und er weiß, er kann mit einer untreuen Frau nicht zusammenleben. Es geht nicht. Wenn es schon so anfängt, wir hören es auf. Und er überlegt sich, wer könnte der Vater sein? Und Maria schweigt die ganze Zeit. Warum denke ich, dass das so war? Warum weiß ich das? Weil das Wort Gottes sagt, dass Maria schwanger erfunden oder schwanger befunden wurde vor dem Heiligen Geist. Es heißt, irgendwann hat man es einfach gemerkt. Irgendwann hat man es einfach gemerkt. Sie hat nichts gesagt, sie hat in weiser Voraussicht die Klappe gehalten. Und dann passiert was. Aus dieser Finsternis der Seele bricht Licht durch. Josef liegt im Bett. Und er kann kaum schlafen, weil er sich so ärgert, weil er so wütend einerseits ist, weil er andererseits so verliebt in diese Frau ist und weil sie überhaupt nicht sündhaft rüberkommt. Die kommt rüber wie eine heilige Hure. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist hier los? Er ist wirklich sauer. Er zerknüllt das Kopfkissen und er legt sich hin, versucht zu schlafen. Er schafft es nicht. Und irgendwann in der Nacht fällt er in einen fiebrigen Traum. Ja? Und ein Engel erscheint ihm in diesem Traum. Und er sagt zu ihm, fürchte dich nicht, die Mutter und dieses Kind zu dir zu nehmen. Denn das, was in ihr ist, ist vom Heiligen Geist. Es stimmt wirklich. Und es wird ein Sohn sein, der Engel sagt das Geschlecht an, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Und am nächsten Morgen erwacht er und diese Zentnerlast, ich habe eine untreue Frau, die ist weg. Er erkennt jetzt, ich habe eine Begnadete. Gott ist mit dir in einer einzigartigen Weise. Und mit mir auch. Ich bin ausgewählt, der Vater des Messias zu sein, des Sohnes Gottes. Was für eine Verantwortung, was für ein Privileg. Und aus dieser Finsternis wurde Licht. Merkt ihr das? Und wer hat dieses Licht gebracht? Gott hat es gebracht. Maria ist ihm nicht nachgelaufen. Doch, Josef, glaub mir, es ist so, es war so. Es war ein Engel da und der hat geredet und überhaupt. Sie ist ihm nicht nachgelaufen. Pass mal auf. Vielleicht hast du jemanden, von dem du gerne möchtest, dass er sich bekehrt. Vielleicht ist es dein Ehepartner, vielleicht sind es deine Kinder, vielleicht sind es deine Eltern, kann auch sein. Egal wer. Und du dringst nie durch. Du kannst mit denen reden, aber es geht da rein und da raus oder es überspringt den Kopf gleich ganz. So, was magst du jetzt? Was magst du in diesem Fall? Ewig reden, auf seine Bierflaschen draufschreiben, tu Buße. Der nimmt dich deswegen nicht ernst, wenn du sowas magst. Ja? Deinen Kindern alles verbieten. Oder du nimmst diese Last und schmeißt sie einfach auf den Herrn. Herr, ich kann da eh nichts machen, da musst du ran. Genauso wie du seinerzeit Josef erschienen bist, erschein meinen im Traum. Ja, sprich zu ihnen. Herr, zeigt es. Und Herr, wenn sie verloren sind, dann mach ihnen dermaßen Angst vor der Verdammnis, dass sie umkehren wollen, dass sie erkennen, sie sind verloren. Schau, so kannst du auch beten für solche Leute. Aber dann vertraue Gott, dass er wirkt. Vertraue dem Heiligen Geist, dass er die Strippen zieht. Der macht es nämlich viel eleganter und viel besser als du. Und jetzt hat natürlich Josef was mit Maria zu bereden. Und er kommt zu ihr, während sie ein bisschen in der Ecke sitzt, ein wenig verloren, ja. Und dort Spinnrad tritt, sich nützlich macht und sie denkt sich, oh, was er wohl bringt für Nachricht. Denn sie hat schon gemerkt, dass er sich innerlich von ihr abgewendet hat. Du, wenn du schwanger bist, ledig schwanger oder verlobt schwanger, dein Verlobter ist nicht der Vater und dein Verlobter wendet sich weg von dir. Finsternis, ihr Lieben, innere Not. Aber die Augen von Josef leuchten. Und er sagt, Maria, ich verstehe jetzt alles. Der Engel, der zu dir kam, der hieß Gabriel. Das ist dasselbe, wie der zu Zacharias kam und der zu Daniel seinerzeit kam. Ich weiß jetzt, was ist. Du bist schwanger mit dem Messias. Das wird ein Bub. Und es wird der Messias sein, der Christus, der Sohn Gottes. Und er hat mir auch den Namen gegeben. Maria, ich weiß den Namen des Buben. Ja, ich weiß ihn auch, sagt sie dann. Sie hat ihm ihn nicht mitgeteilt, ja? Okay, gut. Was für Namen weiß er denn? Sag du, ne, sag du zuerst. Nein, du zuerst. Okay, also gut. Er fängt mit einem J an. Bei mir auch. Und er hört mit einem S auf. Bei mir auch. Und langsam aber sicher fangen sie beide an zu lächeln. Und in der Mitte ist auch nochmal ein S. Ja, ja, bei mir. Und dann noch ein E und ein U. Ja, 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 Jesus, bei mir auch Jesus. Gott hat ihr und Gott hat ihm gezeigt, der Bub soll Jesus heißen. Und schau, das verbindet sie jetzt. Und wer hat es zustande gebracht? Der Geist Gottes. So, hör auf, verbissen zu evangelisieren und zu versuchen, Leuten es einzutrichtern, dass sie Rettung brauchen und all diese Dinge. Bet für sie und dann vertrau Gott, dass er sein Werk tut. Amen. Also ich halte das für einen wichtigen Punkt. Gut, das ist wunderbar, es ist spitzenmäßig gut. Aus dieser Finsternis des Zweifels hat Gott Licht hervorbrechen lassen. Jetzt sind die Schau verbunden wie nie zuvor. Jetzt hat auch Maria wieder jemanden zum Reden. Schau, dieses Ehepaar ist jetzt verbundener als jedes andere Ehepaar. Es ist privilegierter als jedes andere und es ist auch verbundener. Sie wissen jetzt, du bist für mich bestimmt und ich bin für dich bestimmt. Gott hat zu dir gesprochen und er hat zu mir gesprochen. Ich bin ein Prophet, du bist eine Prophetin. Halleluja, es ist wunderbar und wir werden es packen. Wenn Gott sagt, ihr seid es, die Eltern des Messias, dann werden wir das packen, wir können es. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Ne? Amen, so sind die dann durchs Leben gegangen und haben sich das gesagt. Licht, aus dieser schwierigen Situation ist Licht gekommen. Gut, preis dem Herrn, aber das ist ja noch nicht alles, es kommt hier nochmal Finsternis. Oh mein, was passiert? Maria wird schwanger und schwangerer. Bis er dann richtig schwanger ist. Und Josef hat viel gearbeitet und hat darüber vergessen, Bibel zu lesen. Es wäre gut gewesen, zum Rabbi zu gehen oder in die Synagoge und sich dort ein wenig zu informieren. Wer ist der Messias? Was ist die Aufgabe des Messias? Wo wurde Messias geboren? Schau, in Nazareth steht im ganzen Alten Testament nichts. Nazareth, auf Deutsch Sprossingen, kommt von Nezer. Ja? Nazareth, Sprossingen. Deswegen heißt auch immer Jesus der Nazaräer oder Nazoräer bei dir in der Bibel vielleicht. Das heißt Jesus der Spross. Was für ein Spross? Der Spross aus Sprossingen. Der Spross aus der Wurzel Davids. Das bedeutet, Jesus der Nazarener bedeutet, er stammt von David ab. Das soll das aussagen. Na? Und wenn es heißt Jesus von Nazareth, kannst du auf Deutsch übersetzen, völlig in Ordnung. Jesus aus Sprossingen. Also wenn du gar nichts gelernt hast heute. Dann kannst du das mitnehmen. Na gut, auf jeden Fall hat er nicht mitbekommen, was in Micha Kapitel 5, Vers 2 steht. Der Messias muss in Bethlehem geboren werden, nicht in Nazareth. Naja, und Gott hat so seine Mittel und Möglichkeiten und seine Methoden, damit du das tust, was er macht, was er will, dass du machst, was er will. Und was passiert ist, der Kaiser in Rom, der überlegt sich, ich muss mal wieder meine Untertanen zählen, damit ich die erstens fürs Militär ausheben kann und zweitens ihnen Geld abknöpfen kann an Steuern. Für meine vielen Kriege und meinen schönen Palast und überhaupt. Und so findet eine Einschreibung statt. Alle müssen sich in ihre Vaterstadt begeben, in die Vaterstadt ihrer Familie. Oh Mann, jetzt muss also Maria sich im 9. Monat schwanger auf den Esel setzen. Offensichtlich konnte sie nicht in Nazareth bleiben. Die Familie war offensichtlich so verstimmt, dass sie vor dem eigentlichen Hochzeitstermin schwanger war, dass sie mit ihr nicht so richtig mehr zurechtkamen. Was macht das also der Josef? Er muss sie mitnehmen. Und so setzte sie auf den Esel. Und wer war schon mal schwanger im 9. Monat hier? Okay, doch, die eine oder andere. Möchtest du in diesem Zustand 120 Kilometer auf dem Rücken eines Esels vorbringen? Eher nicht. Ne? Schau, im 9. Monat, da läufst du nicht mehr, da watschelst du. Ja? Da willst du dich hinlegen, entweder auf die linke Seite oder auf die rechte Seite. Auf jeden Fall willst du eines nicht. Du willst nicht tagelang auf dem Rücken eines Esels sitzen und durch Judäa ziehen. Wer war schon mal in Israel? Okay, ihr habt es vielleicht schon mal erlebt. Da geht es einen Berg rauf, da geht es einen Berg runter. Na, da geht es durch Steine, Wiesen und so weiter, gibt es da auch, aber nur zu manchen Zeiten. Es ist also nicht so, dass es jetzt so ausgebaute Autobahn gewesen wäre oder irgendwie sowas. Sondern das war einfach der Trampelpfad halt. Von Nazareth runter nach Jerusalem und dann weiter nach Bethlehem. Es war eine Zeit der Dunkelheit, es war eine elende Zeit. Du sitzt da oben und du willst deine Ruhe haben. Zum Glück war sie reisefreudig und jung, aber es war keine gute Zeit. Und Josef schaut schon mit bangen Augen, ob auch das Wasser nicht bricht, ja, weil mitten auf dem Weg jetzt sagt, die Geburt einleiten, oh du meine Güte, das wär's gerade noch. Die müssen schauen, dass sie so schnell wie möglich runterkommen nach Bethlehem, in die Herberge, und da ist dann alles weitere zu regeln. Da muss man dann halt schauen, was passiert. Jetzt sind sie auch noch in Eile. Was macht Maria in dieser Situation? Ich sage euch, was sie nicht macht. Eines, sie tut sich nicht selber leid. Danke für das donnernde Amen. Aber ich garantiere euch, Gott wäre an Maria vorbeigegangen, wenn sie eine von denen gewesen wäre, die sich ständig leid tun. Im Wort Gottes heißt es, da heißt es, ich denke, es ist Hebräer Kapitel 13, Vers 5 oder was es ist, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Wenn er sich abwendet, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wenn du möchtest, dass Finsternis verschwindet und Licht hervorbricht aus dieser Finsternis, dann musst du im Glauben bleiben. Dann musst du im Glauben bleiben. Dann kannst du nicht sagen, wenn du auf dem Esel sitzt im 9. Monat schwanger und dir tut das Becken weh und der Bauch weh und überhaupt und du hältst dich kaum, ja, dann kannst du nicht sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist dann nicht Glaube, sondern das ist Glaube über Bord. Maria war da anders. Maria hat gesagt, hey, der Engel, ich sehe ihn noch heute vor mir, der hat zu mir gesagt, fürchte dich nicht, Begnadete, ich bin die Begnadete des Herrn. Auch jetzt in der Dunkelheit, auch jetzt in meiner schwierigen Situation bin ich die Begnadete des Herrn. Gott, der regelt schon alles irgendwie, es wird wieder gut werden. Ja, der Herr ist mit mir, ich sehe es zwar im Moment nicht, ich fühle es im Moment nicht. Vielleicht fühlst du es im Moment auch nicht. Der Herr ist trotzdem mit dir. Und sie hält an diesem Bekenntnis fest. Sie hält am Bekenntnis des Glaubens fest. Das ist elementar wichtig, ihr Lieben, in der Finsternis am Licht festzuhalten, am Wort Gottes festzuhalten. Wenn du nicht dran festhältst, dann ist es so, wie wenn du die Taschenlampe wegschmeißen würdest. Dann bist du erst recht in Dunkelheit. Okay? Folg Gott nach und dann kümmert er sich schon. Und jetzt kommen sie runter an die Herberge. Und die Herberge ist voll besetzt. Natürlich, es ist ja Zensus, es ist ja Volkszählzeit. Alle müssen die aus der Familie von David kommen, die müssen nach Bethlehem. Es sind viele. Ganz Bethlehem ist total überlaufen. Und die Herberge auch. Und jetzt muss man überlegen, dass die Herberge seinerzeit nicht ein Hotel war oder auch keine Herberge in unserem Sinn, sondern das war ein Khan, hat man das genannt. Dieses Dingens hat drei Seiten. Ist ziemlich groß, hat drei Seiten wie ein riesiger Stall, okay? Hat drei Seiten. Und das sind so Pferdeboxen, die man mieten konnte, und da konnte man sich da niederlassen. Und in der Mitte dieses dreiseitigen, der vierte Teil war offen, musste man irgendwie rein und rauskommen. In der Mitte, in diesem Hof da waren die Tiere und einerseits und andererseits auch das Feuer, das große Feuer. Und es war völlig überlaufen. Und ich sage euch mal was, es war gut, dass es überlaufen war. Maria und Josef, die waren natürlich, denen ist das Herz in die Hose gerutscht. Oberster Knopf offen, ja, weil kein Platz in der Herberge. Wo gehen wir jetzt hin? Wo gehen wir jetzt hin? Josef sagt, Maria, wart hier. Und dann geht er in die Außenbezirke von Bethlehem und schaut, was da ist. Und dort gibt es bis zum heutigen Tag diese Höhlen, in denen die Hirten gewohnt haben. Und er stellt fest, die Schafe sind alle draußen, die Hirten sind weg, der Stall ist leer. Da kann er doch einen Hirten anhauen und kann ihn fragen, ob er seinen Stall haben kann. Hey, Herr Hirt, warten Sie mal, ich hätte hier eine hochschwangere Frau, sehen Sie die? Ja, die ist es, genau die. Können wir in Ihrem Stall übernachten? Sie sehen es ja. Und der Mann sagt, ja, natürlich, selbstverständlich, kein Thema. Hier habt ihr Stroh, könnt ihr euch hinlegen und alles. Ihr habt ein bisschen Privatsphäre, ist sonst keiner da außer euch. Lasst euch Zeit, ja, und ruht. Und dann gehen sie. Und so bedanken sich Maria und Josef schon mal für die Privatsphäre, die sie jetzt haben. Denn wer von uns möchte schon ein Kind bekommen vor den Augen einer überlaufenen orientalischen Zusammenkunftstelle da? Kein Mensch. Nein, natürlich. So ist es also gar nicht so schlecht. So ist Licht fängt schon ein bisschen an zu scheinen. Und dann wird Jesus geboren. Die Geburt verläuft prima. Keine Komplikationen. Er ist da. Und dann nehmen sie ihn und wickeln ihn in Windeln, heißt es da. Eigentlich ist ein besonderes Wort. Das ist ein viereckiges Tuch gewesen. In das haben sie ihn eingewickelt. Und an diesem Tuch war außerdem noch so eine Binde dran, ewig lang. Na, und da haben sie das Kind dann eingewickelt, dass er zum Schluss ein bisschen wie eine Mumie fast ausgesehen hat. Das haben die mit allen Kindern damals gemacht. Die Mütter haben sich die dann auf die Schulter oder auf den Rücken gelegt und sind dann so ihren Tagesgeschäften nachgegangen. So haben sie nicht gezappelt und nichts machen können, ja? Auch eine Art. So haben die das seinerzeit gemacht. Und dann hat sie ihn in die Krippe gelegt. Und das ist natürlich eine Hammersache. Denn überleg mal, Bethlehem heißt auf Deutsch Haus des Brotes. Und jetzt liegt Jesus, das Brot der Welt, ja, in einer Krippe, aus der die Schafe normalerweise fressen. Er ist quasi das Brot des Lebens, das hier in der Krippe liegt. Und möglicherweise war das Tuch, in das er ihn gewickelt hat, ja aufs Schafswolle. Dann ist er auch noch das Lamm Gottes. Ja, im Stall, in der Krippe. Also wir sehen, dass das halt so richtig spricht hier. Das ist richtig wunderbar. Gut, was passiert jetzt? Jetzt taucht ein Engel auf bei den Hirten draußen auf dem Feld. Und dieser Engel, der leuchtet und er sagt, hey, fürchtet euch nicht, liebe Hirten, euch ist heute der Christus geboren, der Retter in Davidstadt, in Bethlehem. Ja, der ist der Messias und überhaupt. Und dann passiert noch was. Plötzlich geht das Licht ganz an und sie sehen die himmlischen Heerscharen. Das ist ein militärisches Wort. Schau, während Maria und Josef unterwegs waren nach Bethlehem, waren die himmlischen Heerscharen dabei und haben sie im unsichtbaren Bereich umgeben und haben auf sie aufgepasst. Und diese himmlischen Heerscharen, die singen jetzt nicht Jesus und der heiligen Familie was vor, sondern den Hirten auf dem Feld, die den Stall zur Verfügung gestellt haben. Die singen jetzt für die. Ich meine, es wäre ganz gut gewesen, wenn sie auch noch der heiligen Familie erschienen wären, sage ich jetzt mal. Ich hätte mich gefreut, dass wenn bei der Geburt meiner Kinder, wenn da ein Engel erschienen wäre mit dem Engelschor und da losgelegt hätte. Aber ist nicht passiert, ist auch bei Jesus nicht passiert. Stattdessen ist er bei seinen Wohltätern sind die Engel erschienen. Und es hat natürlich noch einen Grund gehabt, denn Gott denkt ja weiter. Na, Gott denkt immer weiter. Ist dir das schon mal aufgefallen? Macht er auch jetzt. Schau, Maria und Josef, die kennen niemanden in Bethlehem. Und sie sind mehr oder weniger mittellos. Sie hat ein Baby jetzt da zu versorgen und überhaupt, die brauchen jetzt ganz, ganz dringend Gunst. Die brauchen Hilfe. Und Gott hat ihnen diese Hilfe jetzt vermittelt. Gott, der Herr selber mit seinen Engeln. Denn, pass mal auf, wenn ein Engel zu dir kommt und sagt, jetzt ist der Messias geboren in einem Schafstall in Bethlehem. Und dann kommen auch noch die ganzen Engel und singen und du siehst und hörst die himmlischen Chöre, dann bist du platt. Und wenn es dann heißt, er liegt in einer Krippe und wie gesagt, ist in einem Stall, ich kann mir gut vorstellen, dass ein Mann dann plötzlich die Hand hochgetan hat und gesagt hat, ja, das ist mein Stall, das ist das junge Ehepaar, denen habe ich den Stall geliehen. Das Kind ist jetzt geboren, ich weiß, wo das ist, gib mir nach. Und dann düsen sie, schauen durch die Höhlen durch, bis sie Jesus finden. Und die heilige Familie sitzt da, ja, und schaut. Und plötzlich hören sie Fuß getrappelt und plötzlich sehen sie diese Leute. Und diese Leute, die haben leuchtende Gesichter und die strahlen sie an. Und Maria und Josef wissen gar nicht, was jetzt los ist hier. Und sie sagen, wir haben einen Engel gesehen, der uns gesagt hat, was los ist mit diesem Kind. Messias. Ich sage nur ein Wort, Messias. Und die sagen, ja. Jetzt haben Maria und Josef Freunde in der Stadt. Die haben Freunde in der Stadt, die sich um sich kümmern. Prima, oder? Und diese Leute gehen auch noch rum und erzählen allen, was das für ein Kind ist. Und alle verwunderten sich sehr. Prima Sache. Und das ist aber noch nicht alles. Also wir sehen, aus der Finsternis ist Licht hervorgebrochen. Ja? Wunderbar. Aber das ist jetzt noch nicht alles. Es kommt ja noch was. Es kommen ja noch die sogenannten heiligen drei Könige. Da muss ich unbedingt noch was drüber sagen. Leute, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Das waren erstens keine drei. Nirgendwo in der Bibel steht, dass es drei waren. Aber waren garantiert keine drei, die da irgendwo auf dem Kamelrücken angewandert gekommen sind. Und außerdem sind sie alle höchstwahrscheinlich auch gar nicht nach Bethlehem gegangen, sondern nach Nazareth. Denn Jesus war damals kein Baby mehr, sondern ein Kleinkind. Das sind zwei verschiedene Worte im Griechischen. Okay. Was kam da? Und warum denke ich das noch, muss ich auch sagen. Im Lukas Kapitel 2, Vers 39, da heißt es, dass nachdem die heilige Familie Jesus beschneiden hat lassen, ihn im Tempel vorgestellt hat und Maria die Tage der Reinigung erfüllt hat, das waren 40 Tage nach dem Gesetz von Mose, sind sie wieder heimgezogen nach Nazareth. Also die waren nur 40 Tage in Bethlehem oder 41, 42. Dann waren sie wieder weg. Die sogenannten heiligen drei Könige, die Weisen aus dem Morgenland, die kamen wie viel später? Ein oder zwei Jahre später. Jetzt das griechische Wort im Urtext für die Weisen aus dem Morgenland ist das Wort Magoi. Kriegen wir unser Wort Magier her. Die Magier aus dem Morgenland, kannst du auch übersetzen. Da hatten die Übersetzer nicht den Nerv dazu, ja? Logo, weil das Wort Magier hat ja für uns eine andere Bedeutung als für die. Wer waren die Magier? Die Magier, die waren die Priester der Meder und Perser, der Babylonier. So wie die Leviten die Priester für Israel waren, so waren die die Priester für Persien. Und jetzt haben sich die also 1152 Kilometer weit auf den Weg gemacht, aus Babylon nach Jerusalem, nach Nazareth, um dann dem König zu huldigen. Und ihr Lieben, sie haben einen König gesehen, okay? Also sie haben erkannt, da wird ein König geboren in Judäa. Ich könnte jetzt das weiter erklären, habe ich im ersten Gottesdienst gemacht, kann ich jetzt nicht mehr machen. Der oberste dieser Priester war 500 Jahre vorher ein Mann namens Daniel. Und er hat geweissagt, wann der Messias kommen soll. Und die Zeit hat sich jetzt erfüllt. Das wussten diese Priester. Sie wussten, jetzt wird dieser Messias geboren. Und deswegen sind sie dann losgezogen, erst recht, als sie auch noch ein übernatürliches Licht gesehen haben, dem sie dann nachfolgen sollten. Sie haben gemerkt, da sollen sie nachgehen. Und das haben sie gemacht. Und so hat dieses Licht sie bis nach Jerusalem geführt. Und dann war es weg. Ihr Lieben, als die nach Jerusalem kamen, hat die ganze Stadt das gemerkt. Und dann sind sie auch noch gekommen und sind im Königspalast empfangen worden. Und haben gesagt, wir wollen dem König der Juden huldigen, der geboren worden ist, wo ist er denn? Und die Herode sagt, König der Juden? Hier gibt es nur einen König und das bin ich. Ich brauche keine Konkurrenz. Ja, das ist der Messias, ihr wisst schon, der Sohn Gottes, der jetzt da geboren werden soll. Ach, der Christus, ja, blöd. Wo wird denn der gleich nochmal geboren? Dann lässt er die Hohepriester und die Schriftgelehrten nachschauen, die sagen ihm in Bethlehem. Dann sagt er zu den Weisen, zieht hin nach Bethlehem. Und die fangen an, zu gehen, aber dann erscheint dieser Stern wieder. Und sie sind hoch erfreut, dass der Stern wieder da ist. Jetzt haben sie wieder direkte Führung durch den Heiligen Geist. Und er führt sie nicht nach Bethlehem, sondern er führt sie nach oben, nach Nazareth, raus aus dem Herrschaftsbereich von Herodes. Und ihr Lieben, wer waren das? Die Leute, die da kamen. Es war garantiert der Oberpriester, der Obermagier mit dabei und noch andere. Und die hatten Gold, Weihrauch und Myrrhe dabei. Das waren Geschenke für einen König. Es war nicht einfach nur ein Schatzkästlein mit einem symbolischen Geschenk drinnen, sondern die haben richtig rangeklotzt, ihr Lieben. Was sie gebracht haben, das war richtig wertvoll. Die waren wahrscheinlich mit einer Militäreskorte unterwegs. Das waren rund 500 Leute, bilde ich mir ein. Also das war das, was seinerzeit relativ normal war, wenn es nicht gleich mehrere tausend waren für einen neuen König oder Kaiser oder so. Die kommen jetzt also an. Deswegen sind die aufgefallen, als sie nach Jerusalem kamen. Plötzlich kommen diese ganzen Perser da an. Plötzlich wollen die neuen König und diese ganzen Sachen. Und als sie dann in Nazareth ankamen, diese große Truppe, diese 500 Leute, die haben ganz Nazareth quasi eingenommen, ja, kommt dieser Stern und bleibt über dem Ort stehen, an dem die Mutter mit dem Kind ist. Der Vater ist wahrscheinlich gerade auf der Arbeit und jetzt kommen sie und klopfen an und sagen, hallo, wir sind die Weisen aus dem Morgenland, ihr seht die heilige Familie daheim. Und sie ist es tatsächlich. Mutter mit Kind ist da und sie werfen sich nieder, sie huldigen diesem Kind und dann heißt es im Wort Gottes, dann kannst du nachlesen bei Matthäus, sie taten ihre Schätze auf. Das griechische Wort ist das Wort für Thesaurus. Das ist eine Schatzkiste. Das ist kein Kästlein, sondern eine Kiste. Eine richtige Riesenkiste. Schau, für einen König. Es gibt die Begebenheit im Alten Testament, im 2. Könige Kapitel 8, Vers 9. Da kommt der Prophet Elisa nach Damaskus. Und der König ist krank, der König von Syrien, der König von Damaskus. Und er lässt jetzt sendet jetzt einen Boten zum Propheten und sagt, hallo Prophet, frag mal Gott, werde ich wieder gesund werden? Und der Prophet, der sagt dann eine Antwort. Aber der König, der schickt nicht einfach den Boten, sondern er schickt ihn mit einem Geschenk. Wisst ihr, was das Geschenk war? Allerlei Kostbarkeiten aus Damaskus, eine Traglast von 40 Kamelen. So wichtig hat sich der König von Syrien, ein 0815-König, aus der Provinz gefühlt. Dass er empfunden hat, wenn er dem Propheten Mühe macht, er ist König, er muss da eine königliche Gabe geben. Ich sage euch mal, was Jesus da bekommen hat, das war richtig viel Geld. Okay? Und Weihrauch und Myrrhe, das war genauso teuer wie Gold seinerzeit. So, die hatten jetzt richtig viel Geld. Wir sind jetzt im Licht sozusagen. Aber nach dem Licht kann auch Finsternis kommen und das passiert jetzt. Also bis jetzt habe ich darüber geredet, aus der Finsternis kommt Licht, aber jetzt kommt mal aus dem Licht Finsternis. Aus dem Licht kommt jetzt mal Finsternis. Was passiert? Also zunächst mal tanzen die jetzt natürlich, als die Könige wieder abgezogen sind, als die Weisen wieder abgezogen sind, tanzen die natürlich erstmal um den Tisch, Maria und Josef, denn Josef kann jetzt richtig expandieren. Ja, das war ein Millionenbetrag, was sie da gelassen haben. Er kann richtig jetzt mal teures Werkzeug kaufen, er kann Leute anstellen. Drüben in Sepphoris haben sie gerade begonnen, die Stadt zu bauen. Da wird er jetzt Großunternehmer, er hat Pläne. Aber Gott hat auch Pläne. Herodes hat auch Pläne. Er will den Messias nämlich töten, als er merkt, er ist gelinkt worden von den Königen, also von den Weisen aus dem Morgenland. Die haben ihm nicht gesagt, wo der Messias jetzt sich aufhält. Lässt Herodes die Kinder in Bethlehem töten. Aber es passiert etwas Wichtiges oben in Nazareth. Und zwar erscheint ein Engel dem Josef im Traum. Und er sagt zu ihm, steh auf, nimm die Mutter und das Kind und geh nach Ägypten. Bleib dort unten so lang, wie ich es dir sage. Denn Herodes trachtet dem Kindlein, Krabbelkind, nach dem Leben. In dieser Nacht wacht Josef auf und er weckt Maria auf und er sagt, komm, geh mal, ich habe geträumt, wir müssen. Und er nimmt das Kind und mitten in der Nacht ziehen sie los. Natürlich beladen sie sich mit Geld für die Flucht und für die Zeit der Flucht und so weiter. Aber alles, was sie bekommen haben, können sie wahrscheinlich nicht mitnehmen. Vielleicht vergraben sie es, vielleicht verkaufen sie es, vielleicht tun sie es in die Bank, wir wissen nicht, was sie machen. Auf jeden Fall gehen sie nach Ägypten und sind dann dort einige Jahre. So, schau, wenn du richtig erfolgreich bist, wenn es mal richtig gut geht, wenn der Wohlstand bei dir zunimmt und du kein Problem und keine Sorge hast, wenn die heiligen drei Könige bei dir vorbeigeschaut haben, die Weisen aus dem Morgenland und dich richtig reich gemacht haben, dann dürfst du dich nicht auf deinen Lorbeeren ausruhen, dann dürfst du nicht sagen, schau mal, wie erhaben ich bin und wie gut Gott es mit mir meint. Es kann sein, dass der Staat im nächsten Moment austickt, hier in der Form von Herodes, und große Probleme macht. Da ist eine Flucht notwendig geworden. Gott hat gesagt, flücht. Geh nach Ägypten, geh weg aus diesem Land, denn es geht dir ans Leben. Also aus großem Licht ein Abschutz in die große Dunkelheit. Aber sie waren ja versorgt. Es war nicht so, dass Gott sie verlassen hätte oder versäumt hätte. Sie mussten fliehen, ja, aber es war okay. War alles gut. Haben sie gepackt. Und hinterher sind sie dann wiedergekommen. Dann haben sie ja diese Firma, die Schreiner- und Handwerkerfirma gehabt in Jerusalem. Und Jesus, ihr Lieben, liest man irgendwo, dass der in der Zeit arm gewesen wäre. Offensichtlich ist er mit Armut genauso gut zurechtgekommen wie mit Reichtum. Wie heißt es im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9, auch 8, 9, denke ich, da ist er, der reich war, ist arm geworden um unseretwillen, damit wir reich werden. Also es ist nicht so, dass Jesus arm gewesen wäre. Er hat schon gewusst, wie man mit Geld umgeht. Wir lesen auch nirgendwo, dass er jemals ein Opfer eingesammelt hätte. Wir lesen, dass reiche Leute ihm gedient haben mit ihrer Habe. Ja, aber wir lesen nicht, dass er irgendwie in irgendeiner Form große Not gehabt hätte. Jesus war nicht arm, ihr Lieben. Die Dinge, die Gott bestellt hat, die hat Gott auch bezahlt und finanziert. Halte ich für wichtig. Also, wichtiger Punkt. Lass mich noch jetzt zum Abschluss zu einigen kurzen weiteren knackigen Punkten kommen, die ich für wichtig halte. Na, denn Jesus kam aus Ägypten wieder heraus. Aber wisst ihr, dass auch vor vielen Jahrtausenden Israel aus Ägypten rauskam? Aus der Sklaverei. Sklaverei ist Dunkelheit. Amen. Stimmen wir überein, ne? Sklaverei ist Dunkelheit. Aber die kamen nicht arm raus aus diesem Land, sondern Gott hat ihnen aufgetragen, die Leute, die Ägypter beim Auszug aus Ägypten zu bitten. Und zwar um goldene Schmuckstücke, silberne und um Kleidung. Die sollten die Ägypter ausplündern. Das sagt Gott sogar schon im 1. Mose Kapitel 15, Vers 14 zum Abraham. Ja, deine Nachkommen, die werden versklavt werden in Ägypten und sie werden mit großer Habe ausziehen. Also nur zum Festhalten. Ja, es war große ökonomische Dunkelheit. Die waren arm, die waren Sklaven. Und dann hat der Herr, nachdem sie sich auf ihn ausgerichtet haben, ihm nachgefolgt sind, sich auf ihn ausgenordet haben, sind sie mit großer Habe ausgezogen aus der Sklaverei hinein in die Freiheit. Der Herr hat auch für dich Freiheit. Der Herr hat auch für dich ein neues und gutes Leben. Du musst dich nur ihm anschließen. Ja, Jesus in dein Leben einladen. Amen. Na, genau so ist es. Hast du einen harten Job? Sklaverei. Bist du Christ? Dann dank Gott für die kommende Erleichterung. Oh Mann. Ihr Lieben, ich habe mal in einer Fabrik gearbeitet. Das war wirklich Buckelarbeit. Du bist da im Dauerlauf gewesen. Ich war damals jung. Na? Und ich habe mir gedacht, gut, dass ich diese Arbeit habe, so werde ich meine überschüssige Energie los. Habe ich wirklich gedacht. Es war so, es war wunderbar. Ich war zwar gestresst, aber also auf der Arbeit, aber die körperliche Aktivität war gut. Es war viel und ganz ehrlich, die Leute waren unangenehm. Waren keine Christen dabei. Einer, ein abgebrochener Lehrer, der das Studium nicht gepackt hat. Mit dem habe ich mich unterhalten können, das war gut. Aber alle anderen, ey, das war wirklich eine gefährliche Truppe. Und dann hat der Herr zu mir gesprochen, ich soll in die Bibelschule gehen. Das habe ich dann gemacht. Da habe ich einen Job in München gehabt. Okay, ich habe damals in München dann gewohnt. War in der Bibelschule und hatte einen Job. Da habe ich einfach so Nachtschicht gehabt. Das war ein Hotel, das frisch eröffnet hatte. Ein Luxushotel. Plötzlich steige ich also im Luxushotel durch die Gegend. Das war ganz anders da. Ich war damals nur Kofferträger, weil als Bibelschüler musst du dich auf eines konzentrieren. Und so, das war in Ordnung. So kassierst du also Trinkgeld. Und was besonders gut war, das war, wenn du Nachtschicht hattest oder abends, da war nichts los. Ich konnte mich also ins Luxusrestaurant setzen, versteht ihr? Wo heute die Hot Volée diniert, habe die Beine hochgelegt und habe meine Bibel gelesen. Habe gedacht, so lasse ich mich gern bezahlen. Ja. War prima. Und es war nicht alles, sondern es war noch was. Und zwar hatte dieses Hotel auch noch einen Swimmingpool, hat es immer noch. Einen super Pool. So nierenförmig mit Palmen und Blubberwasser und allem möglichen. Und Sternenhimmel, künstlichen Spitzen, also wunderschön. Und wenn nichts los ist in der Nachtschicht, ja, der Nachtportier, der hat sich gelangweilt, hat seine Zeitung gelesen, hat gesagt, hey, mach eine Tour durchs Hotel, schau, ob alles in Ordnung ist. Und das habe ich dann dazu gemacht. Und ich habe besonders intensiv nachgeschaut im Schwimmbad, habe die Tür hinter mir zugesperrt, brauchst ja auch keine Badehose dann, ich gehe jetzt da nicht ins Detail. Auf jeden Fall habe ich dann in der Nacht da in aller Ruhe im Luxusbad ja meine Runden gezogen und bin auch noch dafür bezahlt worden. Ich habe mir gedacht, ja, nach der Finsternis Licht, preis dem Herrn. Das müssen wir vielleicht rausschneiden hier, das ist nicht für alle, ja. Versteht nicht jeder. Oh Mann. Denk dran, Josef, also nicht der Mann von Maria, sondern Josef, der ursprüngliche Josef, der Sohn von Jakob, der wird in die Sklaverei verkauft nach Ägypten. Er ist jetzt an einen Kamelschwanz angebunden und muss da ja in Eisen gelegt denen nachgehen, bis sie nach Ägypten kommen und dort wird er als Sklave verkauft. Aber Licht bricht durch und er wird zum Herrscher über Ägypten, zum Exekutivherrscher über Ägypten. Wenn er die Dunkelheit nicht durchlitten hätte, dann wäre er auch nicht im Licht angekommen. Ja, ein paar hundert Jahre später, 500 Jahre später, ja, 750 Jahre später, passiert wieder sowas Ähnliches. Was passiert? Daniel, Nebukadnezar, der König von Babylon, hat gerade die Stadt ruiniert, kaputt gemacht, Jerusalem zerstört, furchtbare Dinge gemacht, die Königssöhne gebunden, auch den Daniel. Und jetzt läuft Daniel hinter dem Kamel her, angebunden an einen Kamelschwanz, läuft er nach Babylon in die Gefangenschaft. Aber er weigert sich, seine Glaubensidentität aufzugeben. Er glaubt immer noch an den Herrn Gott, den Gott Israels, und der meint es gut mit ihnen und er wird ihm weiterhin dienen und basta, auch in der größten Dunkelheit, auch wo sie die Identität der Israeliten zerstören wollen und ihnen eine neue Identität geben wollen. Na, Daniel, du heißt ab heute Belshazzar. Bel ist einer der Götter Babylons. Und du heißt Abednego, auch ein jüdischer Bub. Abednego heißt Diener des Nego und Nego ist ein Gott der Babylonier. Sie haben versucht, die Identität der Israeliten zu zerstören. Richtig, der Staat hat es gemacht, von Amts wegen. Und die haben sich geweigert. Die haben gesagt, nein, wir bleiben dabei, wir sind gläubig an den Herrn, den Gott Israels. Und was ist passiert? Sind sie dominiert worden oder hat zum Schluss der Herr Daniel und Schadrach und Messach und Abednego in Regierungspositionen gebracht? Hat er nicht den Nebukadnezar, Gott jetzt, den Nebukadnezar hergenommen, hat ihn dermaßen gedemütigt, hat ihn dermaßen getriezt, bis er sich endlich bekehrt hat? Lies mal Daniel Kapitel 4, den letzten Vers. Nun, nach meinen Schicksalsschlägen stehe ich, der König Nebukadnezar, da und verherrliche den Herrn, den Gott Israels. Der hat sich bekehrt. Der Mann, der Jerusalem zerstört hat, der hat sich zum Schluss bekehrt. Es hat nur deswegen stattgefunden, weil es hier Leute gegeben hat, Daniel und diese Leute, die gesagt haben, nö, wir bleiben beim Herrn und bei Gott, wir werden uns durchsetzen. Wir beten für diese Regierung und diese Regierung wird den Willen Gottes tun. Die werden ihre Knie zum Schluss beugen vor Gott. Schau, wenn du für die Regierung betest, dann heißt es ja nicht, dass du betest, dass die Erfolg hat in ihren in ihren Plänen oder so, sondern du betest vielmehr, dass die Gottes Pläne tun.
Amen.
Ja? Also schau, wenn du für einen Mörder betest, dann betest du ja nicht, dass der ein besonders erfolgreicher und cleverer Mörder wird, dass die Polizei ihn nicht fasst oder so, das ist doch Quatsch. Sondern du betest, dass er in Zukunft sowas nicht mehr macht, dass er verhaftet wird, ausgeschaltet wird und sich bekehrt in Gottes Namen. Sowas betest du doch. Und so ähnlich ist es da eben auch. So, aus der Finsternis Licht, ihr Lieben. Und wenn du jetzt in Finsternis bist in deinem Leben, geh mit Gott und Licht wird hervorbrechen. Geh nicht mit Gott und du kannst es vergessen, ich kann dir keine Garantie für irgendwas geben. Aber wenn du mit Gott gehst, dann wird zum Schluss alles gut. Schau, wenn du jetzt also in der Dunkelheit steckst, dann kannst du trotzdem sagen, hey, ich bin mehr als ein Überwinder durch den, der für mich überwunden hat. Gott führt mich alle Zeit im Triumphzug umher, hat Paulus gesagt. Ja, er macht seine Herrlichkeit an allen Orten bekannt, durch uns bekannt. Ja, mein Gott vergibt meine Sünden, er heilt meine Gebrechen, er wird alle diese guten Dinge tun. Wenn Gott mit mir ist, wer mag gegen mich sein? Schau, das sind die Gedanken, die du haben musst in der Krise, wenn es dunkel ist, wenn die Engel woanders singen, bei den Hirten draußen sind und du gerade Probleme hast hier mit einer Geburt zum Beispiel. Wenn du das magst, bricht früher oder später das Licht um dich herum aus. Amen. Halleluja. Lass uns die Augen zumachen. Wenn du noch nicht Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann ermutige ich dich jetzt. Tu das. Und du sagst, wie? Ich bete mit dir. Wir alle beten mit dir. Betet mal einfach nach. Sag mit mir, Vater Gott, ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist. Ich glaube, dass er für mich gestorben ist, zur Vergebung meiner Sünden und dass er wieder auferstanden ist und mir jetzt Leben geben kann. Herr, komm in mein Leben, mach mich neu, vergib mir meine Sünden und ich danke dir, dass du mich angenommen hast, dass ich jetzt dein Kind bin. In Jesu Namen. Amen. Hallelujah.